Einen schönen guten Morgen. Als ich den Predigttext und das Thema für den heutigen Sonntag in unserem Plan gelesen habe, dann bin ich etwas erschrocken einerseits, denn im Plan heißt es Reformation, allein die Schrift. Und dann steht daneben Erntedank-Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, wie soll ich denn das in meiner Predigt miteinander verbinden? Die Reformatoren und dieser prägende Satz von ihnen allein die Schrift und andererseits den Erntedank-Gottesdienst. Aber ich bin sehr froh, dass der Predigtplan schon einige Monate vor diesem Gottesdienst herauskam. Und so hatte ich viel Zeit, nachzudenken und zu überlegen und vor allem zu beten. Und dabei hat mir Gott ein Thema geschenkt, das die beiden Komponenten Erntedank und allein die Schrift doch recht gut miteinander verbindet. In Matthäus 4, Vers 4 hat Jesus einmal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ja, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Eine tolle Kombination, oder? Brot und Bibel. Ja, das ist wirklich so. Wer echt leben will, braucht beides. Beides, Brot und Bibel. Der verstorbene Kardinal König hat einmal gesagt, ein voller Bauch ist noch kein Zeichen für ein erfülltes Leben. Also Brot allein ist zwar einerseits wichtig, aber andererseits braucht man zum eigentlichen erfüllten Leben viel mehr. Und daher auch das Gebet, von dem Timo schon gesprochen hat, unser tägliches Brot gib uns heute, was gleich mit einem Zusatz anschließt, der da heißt, und vergib uns unsere Schuld. Diese zwei Komponenten sollen heute in meiner Predigt ein wenig zum Tragen kommen. Brot und Bibel, für beides gebührt Gott Dank. Wenn wir vom Brot sprechen und von diesem täglichen Brot, um das wir im Vaterunser bitten, dann wissen wir, dass damit nicht nur solch ein Laib Brot gemeint ist, ob nun schwarz oder weiß, je nach Geschmäcker ist unterschiedlich, sondern das Wort Brot steht eigentlich in der Bibel immer als Sammelbegriff da für die ganze irdische und tägliche Versorgung des Lebens. Im Psalm 65, vielleicht habt ihr den heute in der Bibellese schon gelesen, da steht, erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller Menschen auf Erden und fern am Meer, der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, das sich entsetzen, die an den Enden wohnen vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebt, im Osten wie im Westen, im Süden und im Norden. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußtapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn und man jauchzt und singt. Das Brot, die tägliche Versorgung, das, was wir täglich genießen, das sollen uns auch die Früchte und all die Dinge in Erinnerung rufen, die heute hier ausgestellt sind. Wie Timo schon erwähnte, dass nicht der Hofer oder der Lidl oder der Spar oder der Maximarkt oder was weiß ich welches Geschäft der Versorger ist, sondern dass Gott und an seinem Segen letztlich alles gelegen ist. Bei allem Einsatz und bei aller Mühe, die der Mensch aufwendet und aufwenden muss, um das zu ernten und hervorzubringen. In der Bibel heißt es, der eine pflanzt, der andere bewässert, aber Gott schenkt das Gedeihen. Und das soll uns dieser gedeckte Tisch und die schöne Erntekrone auch heute in diesem Gottesdienst ganz besonders in Erinnerung rufen, damit wir es auch morgen am Montag nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie es in euren Familien üblich ist, aber es gab früher kaum Familien, in denen nicht ein Tischgebet gesprochen wurde. Ein täglicher Dank, dreimal vielleicht sogar am Tag, je nachdem, wie oft man gegessen hat, hat man dem gedankt, der diese Gaben geschenkt hat. Ich habe mal gehört von George Washington, der Präsident der Vereinigten Staaten, der hatte die Angewohnheit, dass er ein sehr langes Tischgebet sprach. Und seine Kinder, die um den Tisch waren und schon den guten Duft rochen und schon voll Hunger an den Tisch gekommen waren, denen war das nicht ganz recht, dass der Vater so lange und so ausführlich und immer wieder gebetet hat. Und deshalb hat der eine Sohn mal einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, Vater, wir könnten doch einmal im Monat in die Speisekammer gehen und für alles auf einmal danken, dann brauchen wir es nicht jeden Tag dreimal am Tisch zu tun. Aber der Vater ist auf diesen Vorschlag nicht eingegangen. Einmal im Jahr Erntedank ist gut, aber täglich Gott zu danken, das ist eigentlich das normale Leben. Und wie Timo schon sagte und wie ihr auch zum Ausdruck gebracht habt, es gibt so viel im Leben, wofür man wirklich Gott danken kann. Das Brot also und die Gaben, die hier ausgestellt sind. Und der zweite Teil unseres Verses, beziehungsweise dessen, was wir heute hier bedenken wollen, ist, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Um dieses Wort soll es heute ein bisschen gehen. Auch dieser Ausdruck, das Wort von Gott gegeben, ist ein Sammelbegriff für geistliche Versorgung und das ewige Leben. Jesus Christus hat einmal von sich gesagt, er sei das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, so sagte er, der wird ewig nicht hungern. Und wenn wir heute ein bisschen nachdenken über das Wort Gottes, über dieses Buch, das wir im Gottesdienst immer wieder als Predigttext verwenden, aber ich hoffe nicht nur im Gottesdienst als Predigttext verwenden, sondern auch tagtäglich gebrauchen und lesen. Dieses Wort haben die Reformatoren vor etwa 500 Jahren, dieses Wort haben die Reformatoren ganz neu entdeckt. Man muss sich vorstellen, damals haben viele Menschen, ja der Großteil der Menschen, gar nicht lesen und schreiben gekonnt, sondern sie waren angewiesen auf das, was ihnen gesagt wurde. Die Reformatoren haben das Wort Gottes, vor allem in unseren Breiten, ganz neu entdeckt. Sie haben es verstanden, sie haben es begriffen, sie haben es verkündigt und vor allem, sie haben es gelebt. Und nicht selten sind sie dafür bedrängt, verfolgt und sogar getötet worden. Und diese Reformatoren, wie zum Beispiel Martin Luther oder auch Menno Simons und viele andere, Zwingli, Calvin und so weiter, diese haben, um es einmal bildhaft gesprochen auszudrücken, ihre Glaubens- und Lebensüberzeugung auf vier Säulen gestellt. Und in diesem Monat, wenn ihr mal in euren Predigtplan hineinschaut, sind diese vier Säulen jeweils am Sonntag das Predigtthema. Angefangen mit dem heutigen Sonntag, allein die Schrift. Das nächste Mal allein der Glaube. Das übernächste Mal allein die Gnade. Und zum Abschluss allein Jesus Christus. Allein die Schrift. Der Apostel Paulus schreibt an den jungen Mitarbeiter Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Obwohl sich Gott uns Menschen auf verschiedene Art und Weise offenbart hat und mitgeteilt hat, ja, auch diese Gaben sind letztlich eine Mitteilung Gottes. Denn der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, dass wenn wir die Schöpfung richtig betrachten, uns in Augenschein nehmen, dass wir die Fußspuren Gottes darin erkennen können. Ob das die hohen Berge sind oder das Meer oder die Täler oder die Früchte oder der Mensch oder die Wüste, all das ist Schöpfung Gottes und er zeigt uns darin etwas. Aber seine Existenz, wie er wirklich ist, darüber hat uns gerade dies Wort, die Bibel, die entscheidende und wichtige und zuverlässige Information geliefert. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig. Ich kann sagen, für mich neben allem anderen das Wichtigste im Leben, dass es dieses Wort gibt. Als ich die 3 Jahre in der Bibelschule war, das ist schon einige Zeit her, in Brake, da ist uns dieses Wort Gottes von Grund auf lieb gemacht worden. Ganz lieb gemacht worden. Und man hat uns gesagt, man hat uns beigebracht, wir haben erlebt, wie Menschen durch das Lesen und Befolgen dieses Wortes neue Menschen geworden sind. Und das möchte ich heute mit euch ein Stück weit teilen. Über dieses Wort Gottes, die Bibel nachzudenken, ja, ihre Entstehung, ihre Niederschrift, ihre Sammlung, ihre Erhaltung und Überlieferung bis ins 21. Jahrhundert nach Christus einmal zu überlegen, dafür reicht eine halbe Stunde Predigt bei weitem nicht, aber keine Angst, ihr kommt schon noch zum Mittagessen und ich werde früh genug die Predigt beenden. Und doch will ich versuchen, in ganz kurzen Statements uns dadurch zu motivieren, diesem Wort Gottes, den wichtigsten Stellenwert im Leben und in unserer Gemeinde zu geben. Erstens, Gottes zuverlässiges Wort. Was meine ich damit? Gottes zuverlässiges Wort. Die Bibel, dieses Wort, ist das inspirierte, ewige Wort Gottes an den Menschen. Wir haben das schon gelesen im 2. Timotheusbrief. Dort steht geschrieben, die Schrift ist von Gott eingegeben. Im griechischen Grundtext steht hier das Wort Theopneustos. Das heißt, die Schrift, das Wort Gottes, das wir haben, ist nicht das Produkt menschlicher Weisheit, ist nicht das Produkt menschlicher Überlegungen oder Philosophien oder Meinungen, sondern in diesem Wort haben wir es mit einem Autor zu tun, der außerhalb unserer Dimension steht, unserer Dimension von Zeit und Raum. Deshalb ist es auch ein ewiges Wort, ein Wort, das sich nicht ändert. Gott hat zwar Menschen gebraucht, viele Menschen gebraucht, über viele Jahrhunderte, um dieses Wort niederzuschreiben. Aber alle waren geleitet, getrieben, geführt von dem Geist Gottes. Im Alten Testament liest man x-mal den Ausdruck und Gott sprach. Doppelpunkt. Zwar hat Jeremia diesen Ausdruck gebraucht oder Jesaja oder andere Propheten, aber sie stellen diesen hohen Anspruch, es ist nicht unser Wort, sondern es ist das Wort Gottes, das hier gesprochen, geschrieben und weitergegeben wird. Und weil dieser Autor Gott ist, weil er hinter dem steht, was wir in diesem Wort lesen, deshalb ist die Bibel unveränderlich. Sie ist zuverlässig. Sie ist keiner Korrektur unterworfen und sie bedarf keiner Novellierung. Natürlich wird die Bibel immer wieder in die moderne Sprache, die jeder Mensch verstehen kann, übersetzt, aber wenn eine Übersetzung gut ist, und ich hoffe, ihr habt eine gute Übersetzung, dann ist sie immer wieder zurückgeführt auf das Wort Gottes, das er gesprochen hat. Im biblischen Text, in der Niederschrift, die durch Menschen geschehen ist, hat Gott durch den Heiligen Geist so gewirkt, dass das Produkt bis in jedes Wort hinein die Botschaft ist, die Gott uns Menschen geben will. Es ist ja ein Wunder, wie die Bibel entstanden ist. Sie ist ja nicht wie das Buch Mormon zum Beispiel, so heißt es zumindest, wie in einem Deckel ganz komplett vom Himmel gefallen und irgendeiner hat sie gefunden und hat sie dann übersetzt oder gelesen oder weitergegeben. Nein, in einem Zeitraum von 1500 Jahren, stellt euch das vor, in einem Zeitraum von 1500 Jahren ist die Bibel geschrieben worden, vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel. Und sie besteht aus wie vielen Büchern? 66. Altes Testament, wie viel? 39. Das Neue Testament? 27. Also 66 insgesamt. Und an diesem Buch haben ganz unterschiedliche Menschen geschrieben. Wer erinnert sich an den einen oder anderen? Wer hat zum Beispiel in diesem Buch einen Teil geschrieben? Bitte? Der Joel. Den habe ich nie gekannt. Bitte? Der David hat viel geschrieben. Salomo, Mose, bitte, Markus im Neuen Testament. Also wir können alle Bücher durchgehen und entdecken, die Schreiber waren in ganz unterschiedlichen Zeiten da, als sie das Buch schrieben. Sie gehörten ganz unterschiedlichen Kulturepochen an. Sie waren ganz unterschiedliche Leute. Der David, was war der? Ein Hirte und ein König. Wer war denn der Joel, Karl? Jetzt habe ich ihn erwischt. Also das war vielleicht auch ein Hirte. Lassen wir es mal dahingestellt. Der Lukas, was war denn das für einer? Ein Arzt, also ein Akademiker. Was war der Matthäus? Zöllner. Und der Paulus? Ein Pharisäer und ein Missionar, ein Schriftgelehrter, aber ein verwandelter Mensch, der das Evangelium predigte. Es waren also Akademiker, Hirten, Könige, Fischer, Staatsbeamte, Zollbeamte und so weiter. Sie alle haben Teile des Buches geschrieben und doch, das große Wunder der Bibel ist ihre Einheit. Ihre Einheit. Vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel zieht sich ein roter Faden durch, ein Faden der Liebe Gottes, ein Faden der Zuwendung Gottes zu den Menschen, ein Faden, der uns Menschen einfach das Heil anbietet und zuteilt. Dieser Umstand, also dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort und ewiges Wort an den Menschen ist, wisst ihr, dieser Umstand unterscheidet die Bibel grundlegend von allen anderen Werken der Weltliteratur. Mögen sie noch so gut sein, was der Goethe und Schiller geschrieben hat und der Homer oder wie sie alle heißen, die Bibel ist einzigartig und ganz anders. Zweitens, die Bibel ist auch deshalb anders, sie ist zum Beispiel ein geschichtliches Werk. Das, was in der Bibel berichtet wird, kann man nachprüfen. Gottes Geschichte hat sich ja nicht irgendwo im Universum abgespielt, sondern Gottes Geschichte mit der Menschheit hat sich wo abgespielt? Auf dieser Welt, in unserer Zeit und in den Zeiten davor. In der Bibel steht nirgends zum Beispiel der Ausdruck, es war einmal. Was ist das meistens? Der Eindruck oder Ausdruck, mit dem eine Geschichte beginnt, ein Märchen. Also ihr könnt noch so viel suchen. Reste von den sieben Zwergen und vom Schneewittchen wird man nirgends finden. Nirgends. Man kann noch so tief graben in der Archäologie. Es gibt sie nicht und es ist ein Märchen. In der Bibel heißt es aber immer, es begab sich. Es begab sich. Mit anderen deutschen Worten, es ist geschehen. Es ist Faktum. So war es. Und ihr Lieben, wer einmal in Israel war und dort die Geschichte Gottes mit den Menschen verfolgt hat und die Dinge gefunden hat, von denen die Bibel berichtet, der sieht, wie konkret Gott Geschichte gemacht hat. Die Bibel ist zwar kein Geschichtsbuch im üblichen Sinn, aber sie macht ganz exakte Aussagen über Ereignisse und in vielen Stellen macht sie sogar geschichtliche Angaben. Lest mal im Alten Testament, lest im Neuen Testament, wann wurde Jesus geboren? Zur Zeit Herodes, als der und der Statthalter in Syrien war und als Augustus der Kaiser in Rom war und so weiter. Es werden also ganz genaue, exakte Angaben gemacht. Die biblische Geschichtsschreibung ist allerdings etwas anders aufgebaut. Was in der Weltgeschichte oft viele Seiten und Bände füllt, ist von Gott her gesehen unbedeutend und oft zweitrangig und wird deshalb in der biblischen Geschichte oft kaum erwähnt. Aber was in der Welt oft gar nichts bedeutet, das hat Gott in seinem Wort nieder- und aufschreiben lassen. Was in der Welt oft nur eine Klammerbemerkung erwähnt wird, darüber schreibt die Bibel ganze Abschnitte. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie sieht denn mein Leben in der Geschichtsschreibung Gottes aus? Die Bibel, ein geschichtliches Buch. Drittens, die Bibel, ein geografisches Buch. Wären die geschichtlichen Angaben der Bibel nicht geografisch fixiert, wäre biblische Archäologie eigentlich gar nicht möglich. Die Bibel ist heute, speziell in Israel, der Reiseführer, der Fremdenführer. Anhand dieses Buches gehen die Archäologen vor und suchen in der Wüste, in Galiläa, in Judäa, in Samarien, über und unter der Erde, nein, über der Erde nicht, da suchen die Archäologen nichts, sondern unter der Erde suchen sie nach den Städten, die in der Bibel erwähnt werden. Es gibt unzählige heute geografische Fixpunkte, von denen man sagen kann, hier war das und jenes. Wer einmal am See Genezareth war, der wird wissen, dass dort der Fischer Petrus und Andreas, sein Bruder, gelebt hat. Der wird entdecken, dass der See tatsächlich da ist. Keine Fiktion oder Projektion irgendeines Schreibers. Es ist kein Roman, sondern es ist geografisch fixiert. Und jeder, der mal auf dem Ölberg war und nach Jerusalem herübergeschaut hat, wird entdecken, hier ist Jesus einmal tatsächlich, wie es die Evangelien berichten, gestanden. Hier hat er seine Jünger gelehrt. Hier hat er hinübergeschaut nach Jerusalem und über die Stadt geweint. Wenn ihr durch die Wüste geht, dann werdet ihr Fixpunkte finden, die die Wüstenwanderung des Volkes Israel von Ägypten herauf ins Land Kanaan bestätigen. Wir standen vor einiger Zeit auf dem Berg Nebo und wenn man dort steht und eine klare Sicht hat, der liegt in Jordanien übrigens heute, und man herüberschaut Richtung Israel, dann sieht man im Hintergrund den Kamm des Ölberges. Unten das fruchtbare Jordantal. Und die Bibel sagt, Mose stand dort. Denn Mose hat man nicht gefunden, denn Gott hat ihn begraben, so steht in der Bibel. Und keiner hat je sein Grab entdeckt. Die Moslems sagen zwar, hier ist es, aber das lassen wir mal beiseite. Aber wenn man darüber schaut, dann sieht man, wie geografisch exakt und geschichtlich richtig die Angaben der Bibel sind. Man gräbt nach und entdeckt, was in der Bibel steht. Oder die Reisen des Apostels Paulus im Neuen Testament. Das ist so toll, wenn man mal so eine Reise auf seinen Spuren macht. Und man entdeckt, wo er Gemeinden gegründet hat, wo noch Überreste aus der Zeit ausgegraben wurden. Oder wenn man mal rüberfährt auf die Insel Patmos und geht in eine Höhle, da entdeckt man, die Insel Patmos ist keine Fiktion, sondern sie existiert bis heute. Und auf ihr war Johannes und hat die Offenbarung geschrieben, dort in der Gefangenschaft. Und genau dieses Buch ist für uns heute vielleicht in prophetischer Sicht ganz, ganz wichtig. Viertens, ich muss eilen, sonst wird das Mittagessen noch später, die Bibel als wissenschaftliches Buch. Dieser inhaltliche Aussagewert der Bibel ist schon immer, aber vor allem in den letzten 150 Jahren, starker Kritik ausgesetzt gewesen. Ist die Bibel ein wissenschaftliches Buch? Kann man ihr trauen, wenn sie über wissenschaftliche Dinge etwas aussagt? Vor allem die Naturwissenschaften sagen, naja, wer hat denn da geschaffen? Der Gott, von dem die Bibel spricht, den haben wir nirgends entdeckt bei unseren Weltraumfahrten. Und doch, die Erschaffung des Lebens und der Welt, der Schöpfungsbericht also, die Wunder des Alten und Neuen Testaments, die Zielvorstellungen der Bibel mit unserer Weltgeschichte und ihr Weltbild sind immer wieder der Kritik unterzogen worden. Ein Mann, den kennt ihr wahrscheinlich alle, mit Namen Charles Darwin, der hat etwas aufgestellt, das man heute die sogenannte Entwicklungslehre oder Evolution nennt. Und der hat gesagt, alles ist aus einem Urknall entstanden. Anton Schulte hat immer gesagt, na, wer hat denn da geknallt? Also wie immer, die Wunder, das, was die Bibel in ihren guten Aussagen über Schöpfung und Leben aussagt, ist etwas, was Wahrheitsgehalt in höchster Potenz hat. Der Römerbrief und damit Paulus sagt, wenn man Gott erkennen will, dann muss man gerade in der Schöpfung anfangen. Ja, wer hat denn diese Früchte erschaffen? Man legt ein kleines Samenkorn in die Erde und das wächst nicht nach unten, sondern nach oben. Wer hat ihm denn diese Informationen in dieses kleine Körnchen hineingelegt? Und es wird aus ihm tatsächlich das, was man im Samen hineinlegt. Karotte, Kartoffel, Paprika, Banane, Birne, Äpfel und. Und es behält seine Form. Es behält seinen Geruch, es behält seinen Geschmack, es behält seine Farbe und es wächst und es wächst. Wisst ihr, bei alledem, was man an diesen Dingen von scheinbar wissenschaftlicher Seite der Bibel anhängen möchte, gibt es bis heute keine bindende Aussage von der Wissenschaft, wie Leben wirklich entstanden ist. Ich habe nachgelesen und man schreibt, dass in den Jahren seit 1850 mehr als 700 Theorien aufgestellt wurden, die das Neueste an wissenschaftlichen Erkenntnissen auf diesem Gebiet darstellen sollen. Davon sind heute mehr als 600 überholt und als nicht richtig fallen gelassen worden. Gottes Wort sagt, Gott sprach. Gott schuf, ja wirklich, der Petrus ist nicht auf Steinen, die irgendjemand in den See Genezareth gelegt hat, gelaufen, sondern er ist über dem Wasser gegangen. Die Leute, die dort das Brot gegessen haben und die Fische am Ufer des Sees Genezareth, die haben sich nicht eingebildet, so jetzt tue ich was und dann wäre ich satt, sondern die haben gegessen und die haben satt, die sind satt geworden. Und zum Schluss, damit der Beweis auch tatsächlich erbracht wird, haben sie noch die Überreste eingesammelt. Und da war eine ganze Menge davon übrig. Und so könnte man die Schrift durchgehen, das Wort Gottes. Und ich bin so dankbar, dass heute ernstzunehmende Naturwissenschaftler längst zugeben, dass so etwas Kompliziertes wie unsere Welt niemals durch Zufall entstanden sein kann. Niemals. Wisst ihr, der Mann, der mit Vornamen Rainer und mit Familiennamen Zufall heißt, den gibt's nicht. Nein, es ist Gott, der hinter diesem Wort steht. Noch zwei kurze Dinge und dann schließe ich ab. Die Bibel als literarisches Buch. Ich weiß, dass es in der Literatur, ich habe diese Tage mal eine Reportage im Fernsehen gesehen über die Deutsche Bibliothek in Leipzig. Ein Riesenkomplex, der jährlich erweitert wird. In diesem Riesenkomplex wird alles, was in deutscher Sprache erscheint, jede Zeitung, jedes Buch, jede CD, jede Schallplatte, gesammelt, katalogisiert, aufgehoben. Und man hat gesehen, wie in den Archiven tief unten im Keller bis hinauf in die höchsten Spitzen alles vollsteckt. Und man braucht nur einige Knöpfe drücken und dann kann man hingehen. Und das Neueste ist natürlich die Automatisierung. Da fährt irgend so ein Lift hin und holt dir den Ordner raus und du hast genau die Zeitung vom 1. Jänner 1900 und du kannst lesen, was damals in der Bild-Zeitung, sofern es sie schon gab, geschrieben und veröffentlicht wurde. Es gibt vieles, was geschrieben wird. Aber wisst ihr, diese bedeutenden Werke, auch natürlich Schiller, Goethe und so weiter, Philosophen, Kant, Nietzsche und wie sie alle heißen, Dramaturgen, sie haben geschrieben und doch sind ihre Werke irgendwo verschwunden. Irgendwo verschwunden. Wer weiß denn heute von euch, was Feuerbach geschrieben hat? Das ist keiner, der irgendetwas gebraten hat, sondern das war ein Philosoph. Und ich weiß auch nicht, was er geschrieben hat, aber ich habe seinen Namen mal gehört und weiß, dass er viel geschrieben hat. Oder andere. Aber jeder, der will, der braucht nicht nach Leipzig ins Archiv zu gehen, sondern der kann in die Bücherzentrale kommen oder irgendwo anders hin und kann das Wort Gottes, die Urkunde von Gott kaufen. Der kann nachlesen, was darin geschrieben ist. Und interessant ist, dass gerade Künstler dieses Buch und ihren In- und seinen Inhalt oft als Anlass für ihre Werke genommen haben. Bach, Bruckner, andere, die großen Oratorien verfasst und geschrieben haben, die bis heute noch gesungen und aufgeführt werden. Ja, sogar moderne Filme gibt es, man nennt sie die Monumentalfilme, und sie verfilmen nicht irgendetwas, sondern den biblischen Text in vielen, vielen Variationen. Und bis heute, war ich überrascht festzustellen, dass selbst in der volkstümlichen Musik bis heute viel vom biblischen Text besungen wird. Vielleicht kennt ihr etwas aus diesem Bereich. Die Bibel als literarisches Werk, als etwas, zum Beispiel das Hohelied Salomos oder die Gleichnisse Jesu, die sind etwas, was einfach faszinierend. Oder der 23. Psalm. Den kann man überall finden, auf der Insel Mainau und wo immer. Man findet diese Worte und diese Texte, weil sie Menschen zu Herzen gehen und vor allem, weil sie Menschen Hilfe und Trost bieten. Das nächste ist, die Bibel ist auch ein prophetisches Buch. Eine ganze Reihe biblischer Aussagen haben prophetischen Inhalt. Das heißt, sie sprechen etwas über Ereignisse, die nahe bevorstehen, die in ferner Zukunft liegen. Sie sprechen von dem Durchblick in bestimmten Situationen, was eigentlich kein Mensch sonst entdecken und feststellen konnte. Und diese Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen im Blick auf die Prophetie, wie kann man die denn nachprüfen? richtig, an der Erfüllung. Wenn ich den Wetterbericht höre und die Ladies oder Herren dort sehe, wie sie vor den in Computer ausgearbeiteten Wetterkarten stehen und alles zeigen, was da morgen kommt und wo es regnen wird und wo die Sonne scheint und wie hoch die Temperaturen sind, dann kann ich am nächsten Tag sagen, ob ihre Prophetie richtig war oder nicht. Warum? Denn wenn sie sagen, es scheint die Sonne und es regnet in Strömen, dann sind sie falsche Propheten. Die biblische Prophetie ist etwas, die man nachprüfen kann. Und ich freue mich immer wieder, wenn sogar in unserer Zeit diese prophetischen Aussagen der Bibel immer wieder in Erfüllung gehen. Nur ein Teil, und ihr wisst, das ist so meine Intuition oft, wenn man nach Israel schaut, dann weiß man, dass Gottes Wort recht hat. 2000 Jahre fast hat es dieses Volk und diesen Staat nicht gegeben. Die Bibel sagt, ich will sie aber zurückholen aus allen Ländern, dahin ich sie verstoßen habe. Und es ist tatsächlich geschehen. Unglaublich. Und doch ist es geschehen. Und letztlich, und damit schließe ich, die Bibel ist das Buch der Offenbarung Gottes. Jede Religion, und wir werden das bei diesem Buddhismus-Vortrag sicher hören, jede Religion versucht von sich aus einen Gott zu erreichen. Die Bibel geht genau den umgekehrten Weg. Der, der verborgen war, der, der nicht sichtbar war für die Menschen, der wurde Mensch. Im Neuen Testament lesen wir, das Wort, das Gott einst gesprochen hat und das bei Gott war, nämlich Jesus Christus, er wurde Mensch. Gott hat sich uns offenbart. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, was er will und was er dir zu bieten hat, dann musst du die Bibel lesen. Denn in diesem Buch offenbart er sein innerstes Wesen. Er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel zeigt durchgängig, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Sie zeigt aber auch, wie der Mensch ist. Vergesslich, undankbar, ja letztlich sündig und vor Gott schuldig. Da ist nichts, sagt die Bibel, der gerecht ist auch nicht einer. Keiner kann sich auf die Schulter klopfen. Ich nicht, du nicht, keiner, wie gut er auch sein möge. Und die Bibel zeigt uns, wie wir aus diesem Dilemma in Gemeinschaft und Verbindung mit Gott kommen können. Wie viele ihn aber aufnahmen, sagt die Bibel, Jesus Christus, dieses Brot des Lebens, wie viele zu ihm kamen, die wird er nicht hinausstoßen, sondern das Recht geben, Kinder Gottes zu werden. Deshalb stellt die Bibel letztlich auch eine Entscheidung und eine Herausforderung an uns dar. Lies die Bibel betend. Lerne Verse auswendig. Lese die Bibel. Lebe die Bibel. Bring sie mit, auch in den Gottesdienst. Empfiehl sie weiter. Denn durch sie wird dir Kraft zuteil und durch sie kannst du ein Nachfolger Jesu werden und bleiben. Brot und Bibel, beides gehört zusammen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Erntedanktag und Gottes Segen für die kommende Woche. Amen.